Wer glaubt, diese Folge handelt vom Taxigeschäft, irrt. Denn kaum eine Branche zeigt die großen Umbrüche unserer Zeit so deutlich wie das Taxigeschäft. Künstliche Intelligenz verändert Arbeitsplätze, Plattformen wie Uber stellen ganze Geschäftsmodelle in Frage, chinesische Hersteller setzen die Automobilindustrie unter Druck und mittendrin kämpfen europäische Unternehmen darum, wettbewerbsfähig zu bleiben. Keiner kann darüber glaubwürdiger sprechen als mein heutiger Gast. Hermann Waldner hat eine der größten Taxivermittlungen Europas aufgebaut und gehört zu den wenigen Unternehmern, die künstliche Intelligenz erfolgreich im laufenden Betrieb eingeführt haben. Vor allem aber spricht er über das eigentliche Tabu. Was passiert, wenn KI nicht nur Prozesse automatisiert, sondern Arbeitsplätze wegfallen? Wie führt man ein Unternehmen durch so einen Wandel und wie nimmt man die Menschen dabei mit? Ein Gespräch über KI, Führung, den Wettbewerb mit Uber und eine der wichtigsten Managementaufgaben unserer Zeit. Herzlich willkommen bei Goldelse. Los geht's. Guten Tag, Herr Waldner. Herzlichen Dank. Willkommen bei Goldelse. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
Guten Tag, Herr Klein.
Bevor wir jetzt gleich mal über Geschäft und KI und all diese spannenden Sachen reden, Sie haben ja ein Imperium aufgebaut, muss man ja mal sagen. Und mich interessiert sehr, vor über 40 Jahren hat das Ganze angefangen.
Ja.
Wie sind Sie zu diesem, wollen Sie was korrigieren?
Die Jahreszahl müsste ich etwas korrigieren, ja. Aber nur ein klein bisschen, ja. Also ja. Vor 45 Jahren habe ich angefangen.
45 Jahre, genau, ja. Ne?
Aber zuerst eben nur als Taxiunternehmer oder als Taxifahrer, eigentlich noch ein bis zwei Jahre davor. Dann bin ich mit einem einzelnen Taxi gestartet und hab alles ausprobiert, erstmal alleine gefahren, weil ich wissen wollte, wie das ist. Hab die verschiedenen Funkvermittlungen, die es damals gab in West-Berlin noch, das war Anfang der 80er Jahre, alles ausprobiert, dieses Taxifunk Berlin 6902, was noch heute viele Menschen im Kopf haben, und Würfelfunk und BBT-Funk, was alles gab, und habe es auch alles auf mich wirken lassen. Nach zwei Jahren habe ich dann angefangen, Taxifahrer zu beschäftigen und dann ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein so und so viel das Taxi dazu zu nehmen, immer gearbeitet, immer selbst erarbeitet im Wesentlichen. Und am Ende des Jahrzehnts, also 89, waren es dann 56 Taxis.
Wahnsinn, das war schon eine Riesenflotte.
Das war schon groß. Da waren ja noch drei andere Gesellschafter mit drin, das ist also so hochgewachsen. Und dann war ja dann der Mauerfall. Und nach dem Mauerfall wurde bekannt, dass halt in Ost-Berlin ein VEB-Taxi, so hieß es, also volkseigener Betrieb Taxi, VW-Kombinat-Taxi verkauft werden sollte, Betreuendanstalt, und über Verbandskanäle, also Berliner Taxiverbandskanäle, gab es den Kontakt zu den Ostberliner, dem Ostberliner Taxiverband und zu der dortigen Geschäftsleitung, also Kombinatsdirektor und so weiter. Und dann ging es halt darum, ja, gibt es jemand aus dem Mittelstand, aus West-Berlins, also Ost-Berlin gab es den Mittelstand in dieser Form ja so nicht.
Den privaten jedenfalls nicht, ne?
Ja, ja, genau. Mhm. Also das, ja, ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnen würde. Und dann haben wir uns dann zu dritt beworben für dieses VEB-Taxi. Und bis dahin hatte ich noch nicht mit Auftragsvermittlung zu tun. Also wir reden jetzt über Funkzentrale. Und das VEB-Taxi wurde dann umgewandelt, hieß dann Taxi Berlin und wurde umgewandelt in die GmbH, Taxi Berlin GmbH. Und die wurde dann verkauft in der Treuhandanstalt. Wir haben es übernommen, unwissend, was auf uns zukommt. Das konnte auch damals noch niemand ahnen. 1990 war es dann schon, wusste ja niemand, wie das funktioniert, welches Abenteuer das ist, diese sozialistische Unternehmensstruktur umzuwandeln in nach unseren westlichen Unternehmensstrukturen. Also die würden es ja kapitalistisch nennen. Wir sagen, es ist betriebswirtschaftlich geführt, zu übernehmen.
Das muss spannend gewesen
sein. Das war ein Abenteuer ohne Ende. Also da muss ich auch sagen, wenn ich damals tatsächlich schon geahnt hätte, welche Risiken da drin sind, hätte ich es nicht gemacht, weil die Risiken waren eigentlich zu groß. Und das hat mich dann 15 Jahre gekostet meines Lebens, um diesen Kampf gegen die Verluste und gegen die Schulden, die sich aufgebaut hatten. Und dabei bin ich dann überhaupt mit Taxivermittlung in Berührung gekommen, weil das war ein Betriebsteil dieses VEB-Taxi und den weiteren Entwicklungen, der Weiterentwicklung des Betriebes, also dafür zu sorgen, dass mehr Aufträge rankommen, neues Gebührensystem, flexibles System und also so viele Innovationen eingeführt, dass dann also 2009 herum waren es dann insgesamt 6.800 Taxis, die dann Funkteilnehmer waren bei diesem Betrieb. Und das war natürlich eine Größenordnung, die es sonst in Deutschland gar nicht gibt und auch in Europa Gab es da vielleicht noch ein, zwei andere, die auch in der Größenordnung gearbeitet haben.
Weil wenn man so eine Flotte unter sich hat, ja. Das sind ja Mensch, Maschine, Infrastruktur. Ja. Mich interessiert das so, als Mensch, als Unternehmer, wacht man da nicht manchmal irgendwann auf und denkt mal kurz so, jetzt wird man so kurzatmig dabei, oder ist das, weil das so wächst, gewöhnt man sich irgendwie daran?
Also man gewöhnt sich eigentlich nicht daran so richtig. Also irgendwann merkt man das nicht mehr, dass man eigentlich rund um die Uhr schon, wenn man abends zu Bett geht oder morgens aufwacht, dann ist man mit irgendwas konfrontiert, was da schief geht, weil es ist ja ein rund um die Uhr Betrieb, also 7 Tage, 24 Stunden, und so richtige Ruhe bekommt man dann eigentlich nie. Die muss man sich dann künstlich schaffen, und das ist schon, ich glaube, ich habe sonst nicht viel anderes machen können in der Zeit. Das hat mich schon voll erfasst, das so zu steuern, dass es auch funktioniert. Man muss allerdings sagen, es war ja nur, in Anführungszeichen, die Vermittlung der Aufträge. Die Fahrzeuge selber habe ich dann nicht mehr betrieben. Mhm. Also das wäre ja dann eine gigantische Flotte gewesen. Das heißt, die Beschäftigung der Taxifahrer, der angestellten Taxifahrer, der Betrieb der Fahrzeuge, der Betrieb der Konzession war Sache von Einzelunternehmen, die dann Vertragspartner waren. Aber dennoch war das eine Größenordnung. Man war ja verantwortlich für 60-70% des gesamten Umsatzes, der da vermittelt wird. Alles über die Funkzentrale. Und das ist schon eine krachende Verantwortung. Also wo es dann richtig kracht, wenn die Anlage mal steht und so, da kriegt man schon böse Nachrichten.
Ja,
und
dann geht's schnell.
Alles, ne?
Die
muss
Kunden
man,
beschweren sich dann.
Muss man ein bisschen ein dickes Fell haben, ja.
Ich habe ganz kurz eine Frage, die mir dabei eingefallen ist. Und ich glaube, das interessiert noch mehr. Früher war es ja so, gab ja diesen schönen Spruch, wenn ich Mercedes fahren will, fahre ich Taxi.
Ja, richtig.
Gab es eine Pflicht für Taxiunternehmer, Mercedes zu kaufen? Ich meine, es waren ja jetzt auch nicht irgendwelche Mercedes, die da gefahren worden sind, sondern irgendwie so die Creme de la Creme. Das müssten Sie mir einmal kurz erklären und erzählen.
Diese Pflicht gab es niemals. Das wäre ja auch aus Wettbewerbsbedingungen und sonstigen Gründen nie möglich gewesen. Aber Mercedes hat eben Fahrzeuge gebaut, die waren so robust. Die waren die einzigen Fahrzeuge, die also fast unbeschadet 400.000-500.000 Kilometer fahren konnten. Und manche sollen sogar in arabischen Ländern später dann bis zu 1,4 Millionen Kilometer gefahren sein. Das gab es bis dahin nicht, solche Autos. Ne? Und sie waren leicht zu reparieren. Mercedes hat selber eine Taxiausstattung geliefert. Ich habe selber solche Fahrzeuge auch gehabt, die einfach robust waren. Ja? Verstärkte Sitze, Türverkleidung, geschützt mit Metallblechen und so, dass sie die üblichen Gebrauchsspuren und Beschädigungsspuren, dann an der Seite an der Tür und dann solche Aschenbecher so breit oder so, ist das später weggefallen. Aber es war so halt diese Spezialausstattung, und das hat ja überhaupt kein anderer Anbieter auch nur annähernd so gemacht. Ja? Und die haben dann ein komplett ausgerüstetes Taxi mit Taxameteranschluss und Alarmanlage geliefert und die vorgeschriebene Taxifarbe, die ja in den meisten Bundesländern und Städten in Deutschland vorgeschrieben ist, dieses sogenannte 1315, dieses helle Elfenbein, das man kennt. Und das war natürlich einfach, und sie haben sehr gute Sonderpreise noch gemacht. Sie haben immer Sondernachlässe gegeben für Taxiunternehmen, sodass es war das Auto schlechthin bis vor, sagen wir mal, vielleicht 10 Jahren.
Ja, dann würde ich auch sagen, 10 Jahre. Ja.
10 Jahre, 12, 13, 14 Jahre. Dann hat Toyota mit seinem Prius natürlich dann aus Betriebskostensicht Mercedes geschlagen. Also die sind halt definitiv unter allen Strichen günstiger gefahren, waren auch sehr robust, sehr langlebig, was die Kilometerleistung betrifft.
Und heutzutage hat man das Gefühl, dann können wir auch aufhören damit, aber ich finde es trotzdem spannend, heutzutage hat man das Gefühl, eigentlich so ein festes Auto gibt es nicht mehr im Taxiunternehmen. Es sind viele Marken, die mittlerweile fahren.
Das liegt auch daran, dass der technische Wandel eben gigantisch schnell ist. Ne? Jetzt gibt es ja auch den Trend zum Elektro-Taxi, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil wir fahren einfach so viele Kilometer in der Stadt. Da ist es schon sehr schön, wenn die dann emissionsfrei gefahren werden können und neutral, also viel mit erneuerbaren Energien betankt. Das ist ein großes Anliegen. Wir haben jetzt leider erst von diesen gut 6.600 Taxis sind vielleicht 700 reine Elektro-Taxis, aber es wächst. Ne? Und insofern ergeben sich da völlig neue Modelle, völlig neue Typen, die man einsetzt. Auf einmal sind es eben Tesla oder auch der VW ID.4 kommt da schon ganz gut zum Vorschein. Und die chinesischen Autohersteller produzieren natürlich auch unschlagbar gute Autos, was Reichweite und Ladegeschwindigkeit betrifft. Die sind an der Weltspitze momentan.
Die chinesischen Hersteller?
Tatsächlich, ja.
Also es ist wirklich so, wie es munkelt.
Es ist kein Gerücht. Die sind einfach mit, was Reichweite betrifft und mit Lade, Ladekapazität von 400 kW pro Stunde, ja, und dann kann man kaum seinen Kaffee oft austrinken, dann ist der Akku schon voll. Das ist
irre.
Das ist schon irre, das ist faszinierend, wie schnell die uns technologisch überholen, aber es ist nun mal so. Mhm. Und Taxiunternehmen haben nicht so große Spielräume, dem sage ich, das nehmen, was am kostengünstigsten wert.
Das heißt, wir werden mehr und mehr chinesische Automodelle sehen in Taxiunternehmen.
Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird das ein Trend sein. Mhm. Allerdings muss ich sagen, VW holt das gigantisch auf. Ja. Wir machen sehr, sehr gute Modelle und sehr gute Technik und man vertraut eben auch auf das Servicenetz und das Bekannte ist. Also die werden schon auch wieder Marktanteile auch im Taxi, glaube ich, zurückholen mit VW.
Spannender Exkurs. Es ist interessant, dass man an dem Business sieht, was sich halt auf dem Automarkt tut. Ne? Ja. Das ist wie so ein Brennglas an der Stelle. Zurück zu Ihnen und zu Ihrem Unternehmen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz, Sie waren quasi an einem Höhepunkt, Sie haben ja viel gerade schon beschrieben, Sie haben einige viele Innovationen eingeführt, was ja wahrscheinlich auch ein Motor und eine treibende Kraft von so einem Unternehmen ist. Anders kann es ja nicht wachsen. Ohne Innovation kein Wachstum.
Absolut, ja.
Wann haben Sie sich das erste Mal angefangen, mit KI auseinanderzusetzen? Weil Sie haben KI erfolgreich implementiert in Ihrem Unternehmen.
Ja. Also, im Grunde so vor 5, 6 Jahren, als halt aufkam, dass man auch automatisiert Aufträge annehmen kann, betreiben viele große Firmen ja schon länger und ich habe auch mit einem Callcenter zusammengearbeitet in der Türkei, weil wir auch immer wieder Probleme hatten, Personal zu bekommen. Das heißt, es ist ein irrsinniger Aufwand an Personal rund um die Uhr, was man beschäftigen muss und das hat natürlich gedrückt und die Chance war eben da, die KI in einem Bereich einzusetzen, wo man sich hier relativ leicht einsetzen kann, weil eine Spracherkennung und das Umsetzen, das was gesprochen wird, in irgendwelche Befehle, in irgendwelche Aufträge, in irgendwelche geschriebenen Dinge, ist ja inzwischen gar nicht mehr so kompliziert, beziehungsweise das ist ja schon am Markt verfügbar. Es gibt verschiedene Anbieter, die sowas anbieten. Im Bereich Taxi war eben die Herausforderung, dass die KI so trainiert werden muss, dass sie mit der Schnittstelle für das Vermittlungssystem von Taxi, was ja schon sehr lange digital läuft, so kommuniziert, dass es auch funktioniert. Mit all diesen Sonderwünschen, mit den ganzen Sparten von, das eine Taxi kann eben, oder der eine Taxifahrer kann helfen, Koffer zu tragen, der andere kann es nicht, weil er Bandscheibenvorfall hatte oder sowas. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viele Selektionsmechanismen oder mit Kindersitz oder manche wollen auch keine Tiere mitnehmen und das geht dann alle über das Vermittlungssystem, dann wird es eingegeben, normalerweise früher von Menschen. Und jetzt kann es eben die KI schon sehr gut. Es ist eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig komplizierte Herausforderung. Aber mein Softwareanbieter, der bisher die Vermittlungssoftware auch betreut hat und gemacht hat, der musste eben in der Lage sein, jetzt eine Schnittstelle so zu bauen, dass es mit dieser Spracherkennungs-KI funktioniert. Und da hatte dann das nennt sich bei uns Callbot, dieses System, ja. Die erste Version, das hat seine Anlaufschwierigkeiten gehabt natürlich. Es hat so 2, 3 Jahre gedauert, bis es so gelaufen ist, dass meine eigenen Mitarbeiter nicht immer gemeckert haben, gesagt haben, das Ding ist Mist, das vertreibt ja die Kunden und es funktioniert dies und das.
Genau, und diesen kulturellen Punkt, darüber müssen wir nämlich auch gleich nochmal reden. Ja, erzählen Sie weiter, ja.
Es hat sehr viel was damit zu tun, was die Leute in ihren Köpfen haben. Sie sehen was Neues, sie kennen es nicht und dann, auch wenn weniger Fehler passieren als vorher, dann dieser eine Fehler dann passiert, der wird dann gleich genutzt, um zu sagen, ja, das System, man sieht ja, das geht nicht, ne? Das ist wie beim automatischen Fahren, wenn ein Unfall passiert, dann ist gleich das ganze System Mist. Dabei sieht man gar nicht, dass es vielleicht weniger Unfälle macht als die Menschen selbst. Und so ist es halt auch. Also zum Glück geht es da nicht um Menschenleben, wenn Fehler passieren, sondern es ist eben nur eine Fehlfahrt oder jemand bleibt eben im Ring stehen. Das ist auch nicht schön. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das Beschwerdemanagement hat hier gewaltig abgenommen. Also es gibt viel weniger Beschwerden. Ja, warum? Weil die KI ist immer gleich gelaunt, die hat nie schlechte Laune, die ist nie genervt. Die versteht immer, entweder versteht es oder versteht es nicht. Und wenn sie es nicht versteht, dann fragt sie. Mhm. Und wenn sie es einmal richtig verstanden hat, die Adresse lernt, das System ja auch, dann wird es auch nicht mehr passieren, dass sich das wiederholt. Und es nimmt so viele Fehler und so viel Ärger aus dem System. Das ist unglaublich. Ich kann das ja an den Zahlen vergleichen, wie früher die Beschwerdequote war und die Fehlerquote und wie sie jetzt ist. Also ich kann sagen, es funktioniert toll, sogar besser als vorher. Mhm. Ne?
Sie sind da jetzt schon so tief drin. Sie haben gerade gesagt, vor 5, 6 Jahren haben Sie sich damit auseinandergesetzt. Ja. Das ist ein Zeitpunkt, wo, das ist ja noch vor ChatGPT, wo sozusagen das Thema KI in der Breite überhaupt bekannt war.
Richtig.
Und ich glaube, da draußen sind alle Unternehmen basteln und machen und probieren irgendwie KI zu implementieren. Ja. Ich würde mal sagen, bis jetzt, was ich so weiß, wahrnehme und lese, mit eher mittlerem Erfolg. es gibt wirklich wenig Unternehmen, gerade so im Mittelstand und auch ein bisschen darüber, die sagen, die genau mit KPIs und Zielen Umsatz, Entlastung, Produktivität unglaublich nachweisen können. Vielleicht mal so in den medizinischen Bereich mal ein bisschen ausgenommen. Sie haben vor 5, 6 Jahren damit angefangen und haben ja auch im Vorgespräch auch schon gesagt, sie merken das in den Zahlen, sie merken es aber auch im Umsatz. Das heißt, mich würde richtig interessieren, Sie sind ja richtig eine erfolgreiche Implementierung. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie vom ersten Mal hören, sich damit beschäftigen und dann wirklich implementieren? Und mich würde dann interessieren, auf was für Widerstände und von wem Sie gestoßen sind dabei.
Ja, also mein Werdegang ist ja so, dass ich mich jetzt schon seit 4 Jahrzehnten eigentlich permanent mit den wechselnden Techniken auseinandersetzen musste und auch immer sehr innovativ war und auch immer sehr schnell bereit war, das, was modern ist und was gut sein kann, auch umzusetzen. Ob das dann Computertechnologie, die automatische Vermittlung oder alles das betrifft. Insofern war es für mich jetzt nicht neu, mich wieder auf was Neues einzustellen. Mhm. Es gibt da Leute, ich denke mal, in meiner Altersgruppe sind die eher verbreitet, die sagen, oh Gott, schon wieder was Neues und kann nicht jetzt nicht mal was Ruhiges geben. Ich bin zum Glück nicht von dieser Krankheit befallen bisher. Und ich finde es spannend und toll, das auszuprobieren. Und es macht mir auch richtig Spaß natürlich. Und insofern hat sich das dann so eine Eigendynamik entwickelt, wo ich dann, ich bin jetzt, gucke jedes Mal in mein System rein, welche Quote haben wir jetzt erreicht? Sind wir jetzt bei 69%, bei 70, bei 71% in der Automatik? Ja, was kann man tun, um die Gruppen, die jetzt noch nicht mit der Automatik bestellen wollen, die Option gibt es ja immer noch, ich habe immer noch die Option, ich anrufe, ich kann auch bei dem Callcenter Agent landen, um mich das
zu lassen. Achso, das kann man aussuchen, wenn man
anruft. Ja, wir sind nicht so brutal, dass wir das ist gleich das ist alle gar müssen, nicht mehr ermöglichen, so wie andere große Unternehmen das ja machen. Also wir wollen ja die Kunden halten, wir wollen sie nicht verärgern. Wir haben auch sehr, sehr viele alte Kunden natürlich, weil je älter die Menschen sind, desto mehr sind sie darauf angewiesen, Taxi zu fahren. Ja. Führerschein weg, nicht mehr fahrtüchtig, alles 1000 Gründe. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, dass man da das eben barrierefrei weiterhin anbietet. Und barrierefrei heißt eben auch unter Umständen nicht diese Automatik einzusetzen, solange die Leute da Berührungsangst haben, aus irgendwelchen Gründen damit nicht klarkommen oder die Panik kriegen.
Ja, ich glaube, die Ängste mit KI sind weit verbreitet.
Ja, ja.
Aber so, nur mal die Innenansicht. Sie bringen das als Geschäftsführer in das Unternehmen mit rein.
Ja. Mit Widerständen.
Genau, das würde mich mal interessieren. Also das muss Sie ja irgendwie überzeugt haben. Wahrscheinlich, weil der Use Case ja irgendwie so nahe liegt wahrscheinlich in dem Bereich oder der sehr gut erklärbar ist. Sagen wir mal so.
Ja.
An vielen Stellen ist ja KI sehr erklärungsbedürftig. Mhm. Aber in jedem Fall, Sie sind damit angekommen. Wie ging es weiter? Mit wem haben Sie sich den ersten Abend hingesetzt und gesagt, wir müssen reden? Es kommt was Neues.
Ja gut, das war in erster Linie mit der Callcenter-Leitung. Es gibt eine eigenständige Callcenter-Leitung und die müssen es ja auch umsetzen und ein Technikteam auch, die müssen es auch umsetzen. Also da war erstmal große Skepsis da, das musste man halt überwinden irgendwie. Ich habe meinen Input eben auch von diesen internationalen Treffen geholt. Also es gibt immer ein bis zweimal im Jahr so Treffen von den größeren Funkzentralen oder der entsprechenden Handelnden und Geschäftsführer. Also da ist dann Paris vertreten, London, Kopenhagen, Wien, also Berlin, alle Städte. Und da gibt es natürlich einen enormen Austausch. Da sind manche auch schon weiter. Und da kann man natürlich sich das bei anderen ein bisschen abschauen. Wie weit sind die? Wie machen die das? Das ist ein toller Austausch. Und muss ich sagen, da habe ich mir natürlich sehr viele Anregungen auch geholt. Das kann man nicht alles alleine sozusagen und seinem eigenen Kämmerchen sich ausdenken. Da braucht man schon die Anregungen von den anderen, die da teilweise auch schon weiter waren. Aber ich bin sicher, in Deutschland derjenige, der das da am weitesten und am tiefsten jetzt anwendet.
Ja, weil, ist das so?
Ja, das kann ich noch deswegen erklären. Die fast alle anderen Funkzentralen in Städten sind ja Genossenschaften und das sind dann, das gehört dann den Taxiunternehmern und die sind natürlich da nicht so aufgeschlossen für diese neuen Sachen und dann müssen die Vorstände erstmal monatelang, manchmal jahrelange Überzeugungsarbeit leisten, bis sie sowas einführen können.
Aber was heißt denn schnell, wenn sie überlegen von der Idee, Implementierung, dann ist so ein System ja nie gleich bugfrei.
Überhaupt
nicht. Man braucht einen Anbieter, der passt. Sie hatten es schon gesagt, da gibt es Voraussetzungen, wie ist so eine API gebaut. Es wird ja auf einmal so technisch, ne, an der Stelle.
Ja, ja, klar. Ja. Das habe ich natürlich mit meinem Softwareanbieter, der in Österreich in Wien sitzt, den ich aber auch den Chef dieses Betriebes auch sehr gut kenne. Wir haben das halt zusammen weiterentwickelt und er hat das natürlich so angepasst, dass es funktioniert hat. Es war aber nicht einfach, es hat eben gedauert. Und da musste eine Wechselbeziehung erstmal in Gang gesetzt werden, die so 2, 3 Jahre gedauert hat, bis das dann so gelaufen ist, um sagen kann, jetzt kann man es wirklich anwenden. Und,
2-3 Jahre haben Sie
ja doch hat schon gedauert. Ne?
Wie hatten Sie das denn so im Live-Betrieb schon oder waren das dann so Testruns? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich versuche immer nur so zu verstehen, ja, wie die Implementierung da...
Man hat es so in kleineren Auftragsbereichen dann ausprobiert. Ne? Es gibt da mehrere Telefonnummern, da gibt es auch, die im Laufe der Jahre zusammengekommen sind. Dann nehmen eben eine Bestellnummer, wo nicht so viele Aufträge reingehen und dann kann man die sozusagen als Experimentierfeld mal nutzen. Wenn man das gleich in Größenordnung von 10.000 Aufträgen pro Tag anwendet, dann wird man verrückt. Also beide Seiten, wenn da was nicht funktioniert. Wenn das eine Sache ist, wo nur 500 Aufträge am Tag reingehen oder 300 oder 400, dann kann man das noch bewältigen. So haben wir das erstmal angefangen. Inzwischen werden alle Bereiche mit dieser Sprach-KI ausgestattet. Es funktioniert auch gut. Im Moment bereiten wir gerade die Einführung der 2.0-Version vor, die dann nochmal deutlich intelligenter ist. Weil das, was wir jetzt haben, das Callbot, ist eigentlich KI der unteren Stufe, ne? Der niedrigen, Stufe. Und also das bekommen ist dann schon die mittlere Stufe. Also die kann schon wesentlich mehr.
Ne? Ja. Wenn wir über das ganze Thema KI-Implementierung gehen, gerade dabei, dann hat das natürlich ja auch nochmal Auswirkungen auf den ganzen Betrieb. Sie werden ja dann wahrscheinlich auch mit weniger Leuten, wenn wir darüber reden wollen, das müssen Sie sagen, wir müssen das nicht mit reinnehmen.
Doch, wir können darüber reden.
Das weil es ist natürlich schon auch interessant, ne? Weil was da passiert mit so einem Unternehmen.
Ja. Also es fallen Arbeitsplätze weg, das ist keine Frage, aber ich hatte ja eh schon zu wenig Leute hier in Deutschland, in Berlin und musste mich ja schon eines türkischen Callcenters bedienen, was ich auch mit aufgebaut habe. Das habe ich vor 8 Jahren angefangen. Sonst hätte es schon lange gar nicht mehr gereicht, was ich hier an Personal habe, weil der Job ist halt nicht so begehrt und auch nicht so außerordentlich gut bezahlt und das wird dann halt immer schwieriger. Und insofern konnte ich eigentlich die Reduktion des Personals ganz verträglich vornehmen. Das heißt, es gab keine betriebsbedingten Kündigungen. Die Leute sind aus Altersgründen weggegangen oder weil sie einen anderen Job gesucht haben. Und Kündigungen gab es nur aus persönlich bedingten Gründen. Also schlecht leisten, unzuverlässig, wie auch immer. Das haben wir bis heute durchgehalten und das wird auch weiter so bleiben. Also wir waren mal bei über 130 Mitarbeitern und sind jetzt ungefähr bei 40.
Das ist irre. Das ist eine starke Zahl. Und dabei so eine organische Implementierung, ohne deswegen zu kündigen.
Naja, genau. War aber auch ein Prozess von jetzt 4, 5, 6 Jahren.
Und dann, was ich auch immer mal wieder höre oder was man auch so erlebt, ist, dass es viele Unternehmen gibt, die erstmal, gerade wenn es um KI geht, was ja auch so eine Geschwindigkeit hat, Angst haben, dagegen diskutieren. Ja. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich meine, es ist ja sowieso Ihr Job, Leute zu überzeugen, die Richtung vorzugeben und so weiter. Aber gerade bei dem Thema ist es, glaube ich, weil es so sichtbar ist. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie überzeugt?
Ja. Also ich habe sehr klar gesagt, dass ich versuche, also dass niemand, der gute Arbeit leistet, betriebsbedingt gekündigt wird oder werden muss. Konnte ich tatsächlich auch durchhalten bis heute. Und die Leute haben mir das teilweise geglaubt, teilweise auch nicht geglaubt, aber sie haben es ja dann durch die Tätigkeit im Laufe der Jahre auch gelernt oder erfahren, dass eben das kein leeres Versprechen war, sondern dass es richtig war. Ne? Und dieser Personalabbau ist ja jetzt ein Prozess, der schon seit 5 oder 6 Jahren läuft. Und dadurch konnte er weitestgehend sozialverträglich gemacht werden. Ne? Also weil der Personal hatte schon gefehlt, schon vor 7, 8 Jahren. Ich glaube, 8 Jahre waren es jetzt schon genau, als ich mit dem türkischen Callcenter angefangen habe. Und das kann man da ganz anders steuern, weil in dem türkischen Callcenter ist eben ein größeres Volumen. Da waren auch verschiedene Anrufungszentralen noch bedient. Und da konnte man das eigentlich ganz verträglich. Also es ist keine Panik ausgebrochen im Betrieb und auch bis heute nicht. Und die Stimmung ist trotz allem gut. Aber Sie sprechen genau den richtigen Punkt an. Man muss da sehr sorgfältig und sehr genau und vor allem auch glaubwürdig dann bleiben als Unternehmer, sonst geht's schief.
Ich glaube, das steht ja vielen Unternehmen da draußen einfach bevor. Genau das. Ja. Ich meine, es wird experimentiert, es wird gemacht und es wird nicht über Nacht kommen, der Hebel, aber er wird kommen. Also gibt's was Sie in diesen rund um KI, in diesen Diskussionen gelernt haben? Weil es ist ja immer eine Lernkurve mit all diesen, gerade wenn so schnelllebig oder so Technologien kommen, die so eine Power haben, wie Sie da zwischen Mensch und Technologie vermittelt haben ja auch.
Ja, es ist natürlich eine extreme Gratwanderung, weil als Unternehmen weiß man ja, die Spielräume waren nicht größer, sondern die waren kleiner, weil der Wettbewerb arbeitet ja auch digital. Also in diesem Fall ist es ja so, dass die Plattformen Uber und Bolt und so weiter, das sind ja reine Digitalbetriebe. Und das muss ich auch meinen Leuten erklären. Ich habe gesagt, also wenn wir diesen Betrieb retten und erhalten wollen und auch diese Arbeitsplätze, die da gebraucht sind, auch retten wollen, dann müssen wir auch einsparen, dann müssen wir auch die KI einsetzen, dann müssen wir eben auch Personal abbauen, um die Arbeitsplätze der wenigeren Leute dann auch zu retten. Anders funktioniert es auch nicht. Und das ist nicht einfach nur so erfunden, sondern das sind wirklich die Fakten, die man auch nachvollziehen kann. Und die Leute haben das verstanden. Es hat gedauert, aber es kann nur so gehen, ja, weil Alternative ist tatsächlich, wenn man das nicht tut, im Moment gibt's oder in letzter Zeit gibt es mehrere Beispiele, dass Funkzentralen in die Insolvenz gegangen sind, ja. Ich habe gerade eine kleine Funkzentrale in Ingolstadt gekauft, die aus der Insolvenzmasse heraus, ja. Eine Zentrale in Leipzig gekauft Anfang des Jahres, die nicht insolvent war, aber wo die Gesellschafter gesagt haben, wir sind nicht so eine große Zentrale mit 360 Taxis in Leipzig. Wir können dem gar nicht standhalten, was jetzt kommt durch diese Mega-Unternehmen wie Uber und so weiter. Wenn die über unsere Stadt hereinfallen, dann haben wir gar keine Chance. Wir haben nicht die Spielräume, wir haben das gar nicht. Wir verkaufen lieber jetzt mal einen größeren, in dem Fall jetzt an Taxi One, an mich, bevor wir da weiter vor uns hinschrumpfen. Und in Frankfurt ist gerade eine Zentrale verkauft worden, eine Traditionszentrale, die es seit 60, 70 Jahren gibt oder länger. Der hat dann einen Unternehmer, der sehr eng mit Uber zusammenarbeitet, gekauft, ja. Und da ist im Moment eine Menge los und da wird auch einiges folgen. Was so die ganze Sache wandelt sich um, so wie halt Umstrukturierungen halt sind, wenn weltweite Konzerne die Sache in die Hand nehmen.
Ja.
Und deswegen ist es eine Überlebensfrage, wenn ich jetzt darauf verzichte, diese Innovation, die ich einsetzen kann, einzusetzen, um mir Spielräume zu verschaffen für Marketing, Vertrieb, für alles das, was ich tun muss, um auch, dass die Kunden weiterhin wissen, dass es mich gibt und dass man da bestellen kann, dann kann es nur so gehen. Ja, ich meine, ich habe jetzt für Werbung im letzten Jahr 1,2 Millionen ausgegeben. Das konnte ich früher nie annähernd tun, werde dieses Jahr auch wieder die Größenordnung ausgeben, allein in Berlin. Und es geht nur, wenn man die Kosten reduziert. Und wenn man das nicht tut, hat man aber keine Überlebenschance.
Das heißt, auch spannende Zahlen nochmal. Das heißt, Sie durch die Implementierung von KI konnten Sie mit dem frei werdenden Budget in Marketing investieren.
Ja.
Ich muss jetzt mal ganz kurz ketzerisch fragen an der Stelle. Wir haben ein Multimilliardenunternehmen wie Uber. Über Uber würde ich mich auch ganz gerne gleich nochmal reden.
Gerne.
Egal, wenn man dazu steht, die Uber-App ist natürlich genial. Erstmal gemacht, wie Sie dieses gesamte Geschäft gedreht haben. Wie skrupellos und so weiter. Das will ich jetzt erstmal gerade gar nicht bewerten, aber es ist natürlich eine kongeniale Technik, die da steht. Sie haben sich erfolgreich dagegen gewehrt mit Innovation, mit Implementierung, aber jetzt mal längerfristig ist Leben, ne? Also wir haben, da kommt jetzt eine neue Generation, die auch alles über App nur noch macht, die wahrscheinlich dann vielleicht gar niemanden mehr persönlich am Telefon dringend braucht. Ist ja auch eine Gewohnheitssache, womit man aufwächst. Auch Sie müssen Ihren Unternehmen ja noch längerfristig, wir reden ja hier von irgendwie von Zeitraum 5 bis 10 Jahre, so weit ist es ja auch nicht mehr.
Ja.
Wie begegnet man, also für den Moment haben Sie einen guten Status quo und einen Kampf aufgenommen, aber darüber hinaus, das würde mich interessieren, wie denken Sie da, weil Sie denken bestimmt in längeren Zeiträumen.
Ja, natürlich, also der Überlebenskampf wird schwer bleiben, also was uns das Leben sehr schwer gemacht hat in den letzten Jahren, war eigentlich die fehlende Regulierung durch die Politik, jetzt mal global gesagt.
Ja.
Also es waren mehrere Faktoren. Also A, konnten diese Mietwagen mit Chauffeur, die wurden ja hauptsächlich von Uber und Bolt eingesetzt, die konnten ja Dumpingpreise machen, die konnten ja 30-40% billiger sein als Taxi. Und es gab nur nicht so richtig gute Möglichkeiten der Politik, sich dagegen zu wehren. Mhm. Und das Hauptmarketinginstrument war dann sozusagen das Preismarketing. Das heißt, wenn ich ein Angebot habe, mit 30-40% unter dem Angebot des anderen, ist es ja sowas von easy, dann die Kunden reinzuholen, weil er würde nicht das wählen, wenn er dann so viel Geld spart, ist ja klar, ne?
Da ist keine Unterscheidung, nichts, kein Service wird da mehr irgendwie was helfen bei solchen Preisdumpingen.
Genau so, ne? Und Taxis haben eben festgeschriebene Tarife und Taxis konnte bis vor 2 Jahren noch nicht mal einen Festpreis machen. Das heißt also, jemand, der im Internet, also auch über App was bestellt, es wird doch niemand was bestellen, ohne einen Festpreis zu haben, ne? Also, dass man vorab klärt, wie kann ich das bezahlen und wie viel kostet das? Und das ging ja bei Taxi gar nicht. Also, insofern dann ist die Plattform sehr, sehr leicht, da den Markt abzuräumen. Und die haben auch viel abgeräumt. Und jetzt kommt die Politik eben so langsam hinterher, dass hier auch Gesetze, die da sind und die gemacht wurden, wo ich noch selber im Bundesverband mitgearbeitet habe, noch vor vor 6 Jahren, als diese große PBFG-Reform, also Personenbeförderungsgesetzreform war, dass so Dinge reinkamen wie Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagen. Das ist nämlich der, wenn man schon feste Tarife für Taxi hat, dann muss man auf der anderen Seite, wenn es noch Verkehrsmittel gibt, was eigentlich gar nicht die Aufgabe hat, einen Taxiverkehr zu machen, trotzdem aber Taxiverkehr macht, wenigstens dann Mindestpreise einführen, weil, oder man muss alles freigeben, dann muss es auch für Taxi frei sein. Und das wird dann irgendwann dazu führen, dass nur noch nach dem Höchstpreis gefahren wird, dann bleibt die Oma, die um die Ecke vom Arzt zur Apotheke muss, bleibt dann stehen, weil sich das nicht lohnt und andere Fahrten werden gemacht und so weiter. Ne? Also da hat der unser Gesetzgeber ja schon vor Jahrzehnten Vorsorge getroffen und gesagt, also Taxi ist Daseinsvorsorge, soll also für jeden bezahlbar sein. Deswegen wollen wir ausschließen, dass dann in bestimmten Situationen Wucherpreise genommen werden. Deswegen hat man es festgelegt. Im Moment scheint das ganze System aus den Angeln zu fliegen, wenn man da nicht gegensteuert. Politik muss jetzt gegensteuern. Und wir arbeiten seit 4 Jahren daran, dass der Senat in Berlin, dass wir diese Mindestentgelte einführen, weil Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagen, weil es halt hier ja die größte Stadt ist und die größte Attraktivität für diese Mietwagenplattform, hier den Markt an sich zu reißen. Und sie haben es geschafft, es bis heute nicht einzuführen, aber jetzt im Herbst könnte es kommen. Es könnte eine Menge bringen. Also ich wird das ein bisschen zu ausführlich, aber das, ja, das ist ein sehr differenziertes Thema. Was eben unfair ist bei diesen Plattformen, soweit sie dann Mietwagen vermitteln, die vermitteln inzwischen auch schon Taxis. Ne? Mhm. Was unfair ist, ist eben, dass sie dann Dumpingpreise anbieten und trotzdem noch eine hohe Provision von den Unternehmen abziehen, 20%, manchmal 25% mehr, dass am Ende das, was dann übrig bleibt, wenn wir jetzt einen Markt haben wie Berlin, wo früher 7.000, 8.000 Fahrzeuge, also hauptsächlich Taxis, hier Auskommen hatten, und heute haben wir 12.000, 13.000 Fahrzeuge, das reicht einfach von den Einnahmen insgesamt nicht. Und dann passiert Folgendes, dann diese Mietwagenunternehmen, diese größeren, die haben ihren Betrieb teilweise nur so 12, 15, 20 Monate, dann machen die wieder zu und führen dann eben sehr wenig Sozialversicherung, sehr wenig Steuern ab, dann funktioniert das immer noch trotz dieser Dumpingpreise, ne? Also die Politik zwar hinterher und es gibt auch ein paar mehr Kontrollen, aber es wird immer noch im großen Umfang so betrieben. Und jetzt hat Berlin einen Riegel vorgeschoben und hat alle Möglichkeiten genutzt, um diese Konzession nur noch restriktiv zu vergeben oder so gut wie gar nicht. Was passiert? Jetzt gehen viele Unternehmen ins Umland, gehen in den Landkreis Teltow-Fleming, wo wir bis heute 1.300 und so viele Mietwagenkonzessionen haben.
Ach was,
die
wirklich?
Arbeiten aber nicht dort im Landkreis, weil da ist nichts zu verdienen. Die fahren alle in Berlin. Und wenn sie nachts bei diesen Clubs Wilde Renate und so weiter mal vorbeifahren, morgens um 2, 3, dann sehen sie nur noch solche Mietwagen da stehen und manchmal fahren 2, 3 Mietwagen mit Teltow-Fleming-Kennzeichen besetzt hintereinander weg da. Das ist so eine Verzerrung des Marktes und so geht dann das Taxigewerbe kaputt und da muss nur die Politik gegensteuern. Ja.
Ist Teltow Fleming das Liechtenstein des Taxiunternehmens?
Scheint so, die haben das völlig außer Kontrolle verloren und ich weiß nicht, was da passiert ist, Überforderung oder andere Dinge, die ich jetzt nicht in den Mund nehmen möchte, aber ja, irgendwas stimmt da nicht. Ne?
Das ist ja spannend, das ist wirklich ganz interessant, dass man so diesen Kampf der globalen Unternehmen, die aus den USA kommen, an diesem Geschäft auf einmal so, ja, wie ich vorhin schon meinte, genau. Was mich noch interessiert, Uber lebt ja auch davon, wie Airbnb und alle diese Plattformen, dass die sind halt unfassbar datengetrieben. Jede Bewegung von jedem Fahrer, von jedem Gast, jede Uhrzeit wird minutiös ausgewertet, mit KI mittlerweile implementiert, um die Services besser anzubieten und so weiter. Auch ein Punkt, wie arbeiten Sie mit Daten? Ist das ein Vorbild oder sagen Sie ganz bewusst nein? Wie gehen Sie damit um?
Na gut, wir arbeiten mit unseren eigenen Daten im Rahmen der Datenschutzvorschriften. Also die können nicht ganz gespeichert werden, die können nur so lange gespeichert werden, wie sie dann begründbar gebraucht werden. Und mehr passiert mit den Daten nicht, aber wir haben natürlich eine Menge Daten zu verarbeiten aufgrund von über 4 Millionen Fahraufträgen im Jahr, das ist natürlich klar. Aber wir haben das nicht vor und wir machen das auch nicht, dass wir da das mit irgendwelchen externen Geschäften verknüpfen. Das haben wir von Anfang an nicht gemacht, machen wir auch nicht. Und wir sind auf das Vertrauen angewiesen, was die Kunden in uns haben, dass eben die Daten nicht irgendwo in Silicon Valley oder sonst wo in China landen und für irgendwas verwendet werden. Also das kann ich eben bei uns total ausschließen, das passiert da nicht.
Meinen Sie, das ist auch sowas wie ein, also Sie sprechen ja im Kern genau die Dinge an, die Europa ja, vielleicht zu einem Wettbewerbsvorteil in dieser ganzen KI-Thematik geben kann. Also ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die Makroebene, ich weiß. Aber das ist halt das Thema Regulatorik, was Sie angesprochen haben, und halt eben die Daten, der Datenschutz. Mhm. Kann das ein Vorteil, ist es schon ein Vorteil, ist es in sowas wie ein USP, den Sie Ihren Kunden geben können, spürbar? Und darüber hinaus würde mich interessieren, sehen Sie das, ist das so Ihr Gefühl, kann das für Europa ein Vorteil werden?
Ja, ich glaube schon, dass es ein Vorteil werden kann, weil die Leute doch mehr und mehr merken, dass dieses weltweite Verarbeiten und Vermarkten dieser Daten in alle Richtungen, ich meine, die meisten Leute haben sich dran gewöhnt, aber so ein ungutes Gefühl bleibt ja doch zurück, dass man so total gescannt ist und total beobachtet ist. Und wenn ich ehrlich bin, sage ich aber, ich weiß nicht, ob es noch eine große Rolle spielt, weil die meisten Leute haben sich ja schon dermaßen daran gewöhnt oder haben resigniert und nutzen diese Social-Media-Plattformen rauf und runter, wo sie genau wissen, da wird dieses kleinste private und bis zu intime Details werden verarbeitet und weitergegeben. Also da sind die Leute schon ganz schön abgestumpft und ich fürchte, das spielt immer weniger eine Rolle.
Ja, ich hab auch so das Gefühl, wir leben in dieser Welt schon so sehr und wenn man dann auch sieht, wie Elon Musk, ich meine, mit seinen Plänen zwischen Genie und Wahnsinn, die nächsten Rechenzentren im All aufzuhängen, ist auch schon Wahnsinn.
Ja.
Aber nochmal zurück zur Erde. Sie haben den Satz gesagt, der beste Zeitpunkt zu handeln ist gestern gewesen. Sehr, sehr schöner Satz. Sie haben nie den Flow für einen Start-up-Unternehmer verloren. Das ist so mein Eindruck.
Ja.
Wenn es um diese ganzen Dinge geht, wenn Sie eine Empfehlung haben, was meinen Sie damit? Also was können Sie für einen Tipp geben für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, egal ob es jetzt um KI geht oder nicht, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen? Weil ich glaube, viele haben gerade das Problem, investiere ich noch, die Wirtschaft steht an einem schwierigen Zeitpunkt. Was mache ich? Ich muss handeln und zwar gestern.
Naja, ich muss das Zitat noch ergänzen. Ich habe gesagt, der beste Zeitpunkt war gestern, aber die gute Nachricht, auch jetzt ist es noch nicht zu spät zu handeln.
Sehr, sehr schön. Gut.
Und das stimmt ja auch. Also, das kann man auch jedem so empfehlen. Natürlich, wie soll man es ausdrücken? Also ich muss einfach die Möglichkeiten, die ich heute habe, einfach nutzen, zu digitalisieren. Ansonsten habe ich gar keine Chance, mit diesem rasanten Tempo, was sich entwickelt, auch in der Kostenstruktur irgendwie mitzuhalten. Und es gibt, wenn ich es jetzt mal auf der Ebene der Auftragsvermittlung sehe, ist ja mein Geschäft, wo jetzt so ein Transfer erfolgt ist von der Sprache weg von Menschen, die, also ich meine, das war ja 80% meiner Betriebstätigkeit war ja, dass die Menschen sprechen, dass sie sich Aufträge anhören, Antworten geben und dann irgendetwas in die Tastatur eingeben. Und dieser Transfer wird jetzt maschinell gemacht immer mehr. Jetzt sind wir bei 70% Vollautomatik. In einem halben, dreiviertel Jahr wird es bei 87-90% sein. So, das ist der Anteil wird immer kleiner und das können wir heute umsetzen. Und wir müssen heute nicht mehr ein Megakonzern sein, um sowas zu tun, sondern es ist eben auch für kleine, mittelständische Unternehmen halt möglich, das zu transformieren. Nicht jedes Unternehmen ist so wie meins in dieser glücklichen Lage, in Anführungszeichen, dass man so viel so schnell ersetzen kann, nämlich die Spracherkennung mit relativ einfachen inhaltlichen Zusammenhängen über die Maschine auszulesen und zu verarbeiten ist mit niedriger künstlicher Intelligenz sogar möglich. Jetzt kommt die mittlere, da wird noch einiges mehr sein, deswegen kommen wir dann von 70 auf 87-90%. Da freue ich mich auch schon wirklich sehr drauf. Das ist eine tolle Herausforderung. Bin ja auch sehr stolz, wenn man das dann erreichen kann. Und das sind die Dinge, die man tun kann. Und jeder muss in seinem Betrieb schauen, wo kann ich den Hebel ansetzen. Ja? Mein Sohn, der sich auch da sehr viel mit beschäftigt, hat gesagt, ja, wir müssen doch auch mit Kundenbeschwerden und das kann man auch alles mit KI machen. Ich sage dann, ja, ich weiß, das kann man auch tun, aber da ist der Hebel ja längst nicht so groß wie im Callcenter. Da geht es um viel, viel mehr. Also lass uns das erstmal fertig machen und dann die nächsten Bereiche. Natürlich kann man da noch viel, viel mehr KI einsetzen.
Das ist auch spannend. Sie sagen dann lieber einen Bereich sauber und bis zu Ende durchdenken und wirklich da konsequent die KI implementieren, bevor ich anfange, 20 Baustellen aufzumachen.
Ja, genau.
Ich finde, das ist ein sehr spannender Hinweis, weil ich glaube, das ist genau das, was viele Unternehmen machen. Die versuchen halt überall KI raufzuwerfen und nicht bis zu Ende.
Ganz schlechte Idee. Weil man, egal was ich mache, ich brauche ja ein Kompetenzteam, was es macht. Und bei mir ist das gerade mal dreiköpfig, und die können einfach nur begrenzt viele Projekte gleichzeitig machen. Also muss ich die hintereinander rein, muss alles eine fertig machen und dann mache ich das nächste und muss sortieren, wo ist die Hebelwirkung am größten und dann arbeite ich mich nach unten. Ne? Und das ist eigentlich banal. Das kann man einfach
Sie sagen das, so, Sie sagen ja. das so, das ist so banal. Ich glaube nicht, dass es so banal ist, ehrlich gesagt.
Ich habe mich früher mal mit Mathematik beschäftigt, wollte mal Mathelehrer werden. Insofern fällt mir es auch heute immer vielleicht solche rechnerischen Zusammenhänge schnell zu erfassen und gewisses logisches Denken natürlich. Ne?
Ich hätte noch eine abschließende Frage. Welches KI-System, also LLM, benutzen Sie zu Hause privat oder zwischen Privat und Business? Ich glaube, Sie trennen da wahrscheinlich gar nicht so sehr. Also benutzen Sie ChatGPT, Claude Code, keine Ahnung?
Ja, ich hab ChatGPT, aber das habe ich nicht so ausgewählt, welches das Beste ist, weil ich die Zeit gar nicht hatte, es zu vergleichen. Ich habe einfach mal damit angefangen und bin sozusagen jetzt angebotsgetrieben, so wie ich Zeit habe. Und ich beschäftige mich jetzt in anderen Bereichen nicht so intensiv mit KI, weil ich einfach die Zeit gar nicht habe. Ja, da muss man einfach mal, egal was man macht, viel Zeit aufwenden. Ich mache das erstmal fertig, soweit es im Betrieb die größte Hebelwirkung hat. Und dann wird auch wieder die Zeit sein, um an andere Dinge mit KI irgendwie zu bewältigen.
Also dieses Agentische ist bei ihm privat jetzt noch nicht, wo sie sagen, jetzt setze ich mich mal an Claude Code ran und baue mir mal irgendwie eine neue Infrastruktur, einfach so zum Testen spielen.
Ich bin kein Nerd, ich war es eigentlich nie und ich habe auch noch Freizeit und andere Ideen und ich mache auch gerne Musik und solche Dinge und ich muss nicht da total drin versinken. Also ich mache das schon relativ pragmatisch eigentlich.
Extrem spannend. Ich danke Ihnen vielmals für den Einblick. Gibt es auf Ihrer Seite oder was Sie jetzt vielleicht hier noch hinzufügen wollen, was Ihnen wichtig ist, vielleicht noch zu sagen dazu?
Ja, was mir noch wichtig ist, es wird ja, wie Sie auch schon sagten, wird ja geschwärmt von Uber und tolle Technik, keine Frage. Aber es ist ja nur eine App. Und eine App gibt es ja auch. Ich habe ja damals die TaxiU, internationale Taxi-App, gegründet und die gibt es auch immer noch. Und die ist, wenn Sie die beiden mal vergleichen, die beiden Apps, also es gibt da nicht viel mehr, was Uber kann, was das nicht kann. Das muss man auch mal sehen. Und entscheidend ist ja, dass ein Taxi kommt und entscheidend ist ja, was für ein Taxi kommt und wie der auch ausgebildet ist und ob das ein legales Unternehmen ist und so weiter. Ne? Also muss man einfach vergleichen. Der Nachteil ist einfach, dass ich nicht so viel Werbung machen kann und konnte und die Uber-App ist einfach bekannter. Das ist ganz klar. Aber dann gibt es eben den anderen Teil der Bestellung. Also wenn ich heute ein Taxi bestelle und ich habe es sehr eilig, dann würde ich da anrufen. Dann würde ich nicht jetzt mein Smartphone nehmen und erstmal die App aufmachen und mal gucken, wo bin ich überhaupt und so. Ich würde da anrufen und dann ganz schnell sagen, wo ich hin will. Und das kann ich auch immer noch machen, wenn ich meinen Mantel anhabe und durchs dunkle Treppenhaus laufe und das Handy noch unterm Arm ans Ohr klemme, kann ich immer noch sprechen. Und wenn ich ein Ende Type bestelle, kann ich das nicht. Das heißt also auch, junge Manager haben zu mir schon mal gesagt, also ja, ich bestelle immer noch per Sprache, weil es geht doch schneller. Ne? Das ist doch Zeitmanagement. Und deswegen ist diese Sprachbestellung nicht tot, sondern die ist vielleicht sogar die Zukunft nach der App-Bestellung. Weil meine Prognose ist, in 5, 6, 7 Jahren wird vielleicht gar keiner mehr so eine blöde App immer irgendwo haben wollen, sondern man bestellt mit Spracherkennung, so wie ich jetzt immer mehr Dinge auch per Sprache mache. Die einzige Herausforderung ist noch, wie verknüpfe ich das mit meinem Zahlungsmittel? Ob das habe ich ja auf meinem Handy sowieso. Da muss ich nur sagen, ja, ich will die Fahrt bezahlen, dann wird die darüber bezahlt. Ich gebe sie frei mit meinen üblichen Befehlen und hatte ich das. Ne? Und da wird doch kein Mensch mehr irgendeine App aufmachen. Weil wozu denn, wenn ich das mit einer Sprache einfach lösen kann? Und deswegen fühle ich mich mit meiner KI und diesen Callbot-Geschichten eigentlich sehr weit vorne. Eigentlich im Grunde genommen schon vor dem, was jetzt die ganzen Plattformen machen. Und fühle mich da ganz, ganz sicher und ganz wohl dabei.
Spannend. Beyond Smartphone.
Genau.
Wunderbar. Herzlichen Dank.
Viele reden über künstliche Intelligenz. Hermann Waldner hat gezeigt, wie sie in der Praxis funktioniert. Mit allen Chancen, aber auch mit den Entscheidungen, die Unternehmer treffen müssen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich, wenn Sie Goldelse abonnieren. Ich bin Maximilian Klein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.